Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Care in Action, dem Podcast von Care Österreich. Heute begrüße ich Bernd Brünner, den Geschäftsführer der Austrian Development Agency bei uns. Herzlich willkommen, Herr Brünner, bei Care.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wie immer stelle ich auch unseren heutigen Gast kurz vor. Bernd Brünner hat im Laufe seiner Karriere unterschiedliche Stationen in der Bundesverwaltung absolviert und ist heute seit einem Jahr circa Geschäftsführer der Austrian Development Agency, der ADA. Bernd Brünner war in verschiedenen Ministerien und im Bundeskanzleramt, unter anderem als Generalsekretär und Sektionschef, sowie in der Privatwirtschaft und bei einer zivilgesellschaftlichen Organisation tätig. Ich habe es schon erwähnt, seit Juni 25, also seit einem guten Jahr, steht er an der Spitze der ADA, die er bereits 2015 und 16 als stellvertretender Geschäftsführer mitgeleitet hat. Heute sprechen wir über globale Verantwortung und die aktuellen Rahmenbedingungen für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Nochmal herzlich willkommen und ich würde sagen, wir steigen gleich in das Gespräch ein. Ein Jahr bei der ADA, nun als Geschäftsführer. Wie geht es Ihnen damit? Wie finden Sie Ihr erstes Jahr?
Ja, gut. Mir geht es gut und ich freue mich auch, dass ich so diese Möglichkeit bekommen habe, bei der ADA wiederzuarbeiten. Sie haben sehr kurz erwähnt, ich war schon einmal in der ADA tätig und es ist immer schön, auch wohin zurückzukehren. Wie es mir geht und wie es insbesondere der ADA geht, also ich glaube, für eine Bilanz ist es vielleicht ein bisschen früh nach einem Jahr. Aber das erste Jahr war sicherlich anders und intensiver, als man sich es vielleicht davor vorgestellt hat. Wir werden noch viel über Rahmenbedingungen sprechen, globale Veränderungen, aber auch Herausforderungen, die uns in Österreich begegnet sind. Und die sind natürlich vielleicht größer oder anders, als ich es mir vielleicht vorher vorgestellt habe. Aber es ist ganz gut gelaufen, würde ich sagen, im ersten Jahr.
Das freut mich und wir sind einer der Kooperationspartner der ADA und aus unserer Sicht ist das auch sehr gut gelaufen, wenn ich das sagen darf. Ich möchte Sie aber bitten, dass Sie kurz erklären, was die ADA eigentlich ist, weil ich bin nicht sicher, dass alle unsere Hörer und Hörerinnen damit so vertraut sind, sehr was klar. Die Austrian Development Agency eigentlich ist.
Ja, die Austrian Development Agency ist eine Bundesagentur, das heißt eine Agentur der Bundesverwaltung, der Bundesregierung, mittlerweile 22 Jahre alt, 2004 gegründet, mit dem EZA-Gesetz sozusagen ins Leben gerufen worden und aus dem Außenministerium ausgegliedert. Und unsere Kernaufgabe, unser Kerngeschäft ist die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, wir sind der operative Arm sozusagen des Außenministeriums. Dort wird die Strategie für die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit gestaltet. Und wir haben da die Aufgabe, den operativen Teil zu übernehmen. Das beinhaltet das Management von Fördermitteln, Verträge abschließen, Projekte zu begleiten, zu monitoren, abzurechnen. Und natürlich auch in der Beratung, auch der Bundesverwaltung. Aber wir arbeiten auch natürlich mit vielen anderen Institutionen zusammen. Wir kommen sicher noch im Gespräch darauf mit anderen Regierungseinrichtungen, mit der Europäischen Kommission, mit internationalen Organisationen. Und weil Sie es angesprochen haben, auch neben CARE und vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen natürlich viele Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft, sowohl in Österreich als auch international.
Wie groß ist Ihr Team im In- und Ausland?
Wir sind ungefähr momentan 230 Personen, 235 Personen. Das wechselt ein bisschen, weil wir nicht nur Förderungen vergeben und sozusagen das klassische bilaterale EZA-Geschäft abwickeln, sondern wir sind auch eine implementierende Agentur. Das heißt, wir setzen selbst auch Projekte um, insbesondere im Auftrag der Europäischen Kommission. Und da wächst und sinkt sozusagen die Personenanzahl immer auch mit den Projekten, die wir gerade laufen haben.
Klar, das ist dann ganz ähnlich, wie das bei CARE ist, wenn wir große Projekte implementieren. Also könnte man sagen, dass die ADA ist ein bisschen an der Schnittstelle von Politik und Praxis in der EZA, der Entwicklungszusammenarbeit. Ist das manchmal auch ein bisschen ein Spagat oder stelle ich mir das nur so vor?
Also ich würde es jetzt nicht Spagat nennen. Ich würde sagen, es gibt in unserem Fall und in der Bundesverwaltung, glaube ich, ganz generell eine sehr klare Rollenverteilung. Und wir sind, also ich bin kein Politiker und wir sind jetzt keine politische Einrichtung, sondern wir sind eine Verwaltungsagentur. Und die Rollenaufteilung und die Aufgaben, die wir wahrzunehmen haben, sind sehr, sehr klar geregelt. Es gibt ein, ich habe schon kurz erwähnt, ein EZA-Gesetz. Das sind die Aufgaben der Austrian Development Agency sehr deutlich strukturiert und vorgegeben. Es gibt ein Dreijahresprogramm der Entwicklungszusammenarbeit. Dort sind die Schwerpunkte, die Schwerpunktregionen, die Schwerpunktländer, die Themen klar vorgegeben. Es gibt strategische Leitlinien, an die wir uns zu halten haben, ein Arbeitsprogramm. Also das ist etwas, wo ich jetzt nicht sagen muss, ich muss gelegentlich einen Spagat schaffen zwischen dem, was wir tun und die Politik möchte, sondern der Rahmen wird uns klar vorgegeben und unser Job ist, diese Vorgaben auch umzusetzen. Und die Strategie, ich habe es kurz erwähnt, macht das Ministerium oder die Bundesregierung und wir haben eben die Aufgabe, dann ganz konkrete Arbeit im Feld sozusagen zu verrichten und
das
operativ umzusetzen.
Und auch mit Partnern das zu machen.
Genau.
Und so wie Sie gesagt haben, auch selber als ADA
genau.
auch implementierend. Ja. Und es gibt ja auch Schwerpunktländer, richtig?
Genau, es gibt im Dreijahresprogramm ist definiert Schwerpunktländer, Schwerpunktregionen, aber auch die Themen, auf die wir fokussieren. Österreich als kleineres Land natürlich und auch die ADA als mittlere Agentur, würde ich jetzt mal sagen, kann geografisch und thematisch jetzt nicht das gesamte Spektrum der Entwicklungszusammenarbeit
das
abbilden.
Das ist auch gewaltig groß.
Wäre zu groß, ja,
das
für jede Organisation.
Das kann niemand mehr.
Das kann sicher niemand. Die ganz Großen probieren es wahrscheinlich zum Teil oder haben so die Aufgabe, manches Mal überall tätig zu sein. Mhm. Ich glaube, in unserem Fall ist es auch gut, dass die Bundesregierung und die Politik ja auch klare Vorgaben gibt, an denen nicht wir uns nur orientieren können, aber da geht es ja auch um die Interessen, die die Regierung und der Staat verfolgt. Ob das jetzt geografisch oder thematisch ist. Aber es geht, glaube ich, auch darum, um Erfahrungen oder Stärken, die wir über Jahre und Jahrzehnte wir, unsere Partner und das Land mitbringen, auch einzubringen in unsere Arbeit. Und Österreich hat gewisse Themenbereiche, wo man eben, glaube ich, eine hohe internationale Anerkennung hat, wo man viel Expertise hat. Und das sind Themenbereiche, die wir dann auch umsetzen.
Und die Sie dann auch weiter ausbauen, was ja auch Sinn macht, weil ich glaube, in der Zwischenzeit, nach über 30 Jahren im Entwicklungssektor, und das sehe ich auch, dass niemand mehr die Bandbreite hat, quasi überall zu arbeiten. Selbst die Vereinten Nationen müssen sich manchmal zurückziehen aus verschiedensten Gründen. Und wir sehen einfach massive Einbrüche, gerade was jetzt Katastrophenhilfe, jetzt nicht in Österreich unbedingt, aber weltweit betrifft. Und wir sind heute an einem Punkt, ich sage immer, man hat nie allen helfen können, aber man hatte zumindest noch den Anspruch, auch der ist nicht mehr in dem großen Ausmaß gegeben. Ich habe gerade vorhin gesagt, und dazu stehe ich auch, Österreich hat es eigentlich gut gemacht. Wir haben vor dem Beschluss des Doppelbudgets größere Einschnitte befürchtet, die dann nicht in dem Ausmaß gekommen sind. Das möchte ich auch wirklich anerkennend sagen. Ich bin sehr stolz drauf, dass auch als österreichische Steuerzahlerin, dass das gelungen ist. Wir geben circa 0,3% vom BIP aus für Entwicklungszusammenarbeit. Wir alle wissen, und das ist auch schon oft in dem Podcast vorgekommen, 0,7 ist das empfohlene Ziel. Das Ziel haben wir schon lange am Tapet. Aber trotzdem muss ich sagen, wir stehen jetzt im internationalen Vergleich eigentlich im guten Mittelfeld, weil in der Zwischenzeit kaum mehr ein Land diese 0,7% erreicht, weil die früher sehr großzügigen skandinavischen Länder auch alle einsparen. Wie ist denn Ihr Blick jetzt gar nicht auf die österreichische Einsparungslust, sondern insgesamt? Wie sehen Sie das?
Also ich bin grundsätzlich kein großer Freund von, und das gilt nicht nur für den EZA-Bereich, immer von politischen, von Input-Orientierung, also sagen, wie viele Mittel stehen für welches Themenfeld zur Verfügung. Ist ja nicht nur im EZA-Bereich, das macht man ja auch in anderen Aufgabenbereichen des Staates so. Und ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, wie viel Euros oder Prozent des Bruttonationaleinkommens man für etwas ausgibt, sagt ja noch nicht wirklich aus, ob man damit seinen Interessen nachkommt, ob man damit Ziele erreicht, etwas auch umsetzt, sondern ist ja mal nur rein eine Ressourcen Frage, die man zur Verfügung stellt. Also ich glaube, das ist, ich verstehe, dass das über Jahrzehnte natürlich ein interessantes Thema ist, auch um es voranzutreiben und für Interessen einzutreten. Als Bürger, aber auch, glaube ich, aus staatlicher Sicht ist das jetzt nicht das primäre Ziel, wie viel Mittel.
Ich glaube, den meisten Bürgern sagt es gar nichts, weil es auch schwer zu kommunizieren ist, weil es eine ziemlich technische Sache ist, wie Sie selbst sagen.
Es ist sehr technisch und gut, dass Sie es ansprechen, dass das den meisten nichts sagt. Wir kennen das ja auch aus verschiedensten Studien. Wir selbst haben das auch schon sagen, herausgefunden oder auch eruiert. Wenn man die Menschen fragt, wie viel Prozent wir ausgeben für Entwicklungszusammenarbeit oder es ihnen sagt, dann ist die Antwort mehrheitlich, das ist aber sehr wenig, ja, wenn man 0,33 oder 0,3 oder so angibt. Wenn man die absolute Summe nennt, sagen die Leute wiederum mehrheitlich, das ist aber sehr viel, weil natürlich es schwierig ist, dafür ein Gefühl zu bekommen. Und noch interessanter, ich habe jetzt vor wenigen Wochen eine Studie bei mir am Tisch liegen gehabt, jetzt nicht in Österreich, aber G7-Staaten. Da wurde auch gefragt, wie wichtig ist ihnen die Entwicklungszusammenarbeit, und da ist mehrheitlich, also sind sie sozusagen besorgt über die Entwicklung in Entwicklungsländern, große mehrheitliches Ja, also das interessiert offensichtlich und es geht uns etwas an. Ja, es ist, ganz unten in USA 76%, in Deutschland 52%, in den UK 70%, also die Leute sagen, ja, ist wichtig für uns, das interessiert uns. Und wenn man sie dann fragt, was glauben Sie, wie viel Anteil an Ihrem nationalen Budget wird für Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben, dann ist der größte Teil, nämlich ein Drittel, 36%, sagen mehr als 20%. Also der Unterschied zwischen den 0,3, die es bei uns ist, und dem OECD-Schnitt, ist es knapp unter dem, was Österreich ausgibt, und dem, was die Leute glauben zum Teil, zumindest in diesen untersuchten Staaten, ist enorm.
Das ist eigentlich schockierend.
Das impliziert sehr viel, ja.
Ja, und alle unsere Hörer und Hörerinnen, die uns regelmäßig zuhören, die haben von der Studie schon gehört mit einem anderen Gast. Okay. Und das ist auch etwas, das uns sehr schockiert, auch als CEO von Care Österreich. Denke ich mir, naja, wenn wir 20% jetzt hätten, dann würde die Welt möglicherweise anders ausschauen. Das ist ja exorbitant hoch. Und woran liegt es dann eigentlich, dass man das so falsch einschätzt? Weil das ist ja schon noch ein bisschen ein Schlag ins Gesicht für uns alle, finde ich, wenn die Leute glauben, es ist dermaßen viel.
Ja, es beginnt, glaube ich, schon mal damit, nicht zu wissen, was man unter Entwicklungszusammenarbeit versteht und was da alles umfasst ist und drinnen steckt und was nicht. Mhm. Wir merken das ja gemeinsam mit dem Außenministerium auch immer. Wir machen in der ADA auch die Statistik Österreichs an die OECD. Und wir selbst gemeinsam mit dem Außenministerium stehen aber nur für einen kleineren Teil der sogenannten ODA, also der offiziellen Entwicklungszusammenarbeit. In der ADA sind das ungefähr, es ändert sich jedes Jahr ein bisschen, 9%, Außenministerium 7%, also plus minus 16%, würde ich sagen. In der öffentlichen Wahrnehmung, in den politischen Debatten immer wieder merkt man eigentlich, man spricht nur über diesen Teil, der wird befürwortet oder kritisiert oder wie auch immer, es steht ja jedem frei. Aber die verbliebenen, 84%, die kennt man weniger, über die diskutiert man weniger. Also ich glaube, es beginnt schon einmal damit, nicht zu wissen, was steckt quasi alles drinnen und was ist alles Entwicklungszusammenarbeit. Und internationale Kooperation oder Partnerschaft kann ja so viel mehr bedeuten, was dann auch gar nicht Teil der ODA ist, aber Kulturarbeit, Hochschularbeit und so weiter, wirtschaftliche
alles
Verbindungen.
Alles grenzüberschreitende im Grunde.
Die Dinge sind ja nicht so zu separieren voneinander.
Ja, das stimmt. Müssen wir besser kommunizieren?
Ganz sicher, weil solche Studien zeigen das ja, dass, also ich glaube, in jedem Bereich, wo die Allgemeinheit, die Öffentlichkeit Fakten falsch einschätzt, mangelt es an Kommunikation wahrscheinlich. Das ist jetzt einmal ein einfacher Befund vielleicht, aber es zu lösen ist mit Sicherheit ein Stück weit schwieriger.
Das ist auch was wir auf der europäischen Ebene sehr stark sehen, und da sind wir auch sehr gefordert, weil wir sind in Österreich, ist Care Österreich der größte Partner der Europäischen Union, was Entwicklungs- und vor allem Emergency-Projekte betrifft. Und wir haben praktisch in jedem Vertrag eingearbeitet einen eigenen Kommunikationsbereich, weil auch die Europäische Union sich schwer tut, darüber so zu kommunizieren, dass es richtig ankommt bei der europäischen Zivilgesellschaft, was wir eigentlich alles gemeinsam machen. Ja. Und auch, dass das durchaus in unserem Interesse ist, das zu tun und nicht nur die reine Nächstenliebe, sondern dass das auch sehr stark den Interessen natürlich der Europäischen Union auch folgt, was wir tun.
Ja, ganz sicher. Aber ich glaube, also Kommunikation jetzt über Entwicklungszusammenarbeit würde wahrscheinlich den einen oder anderen eigenen Podcast schon füllen können.
Wahrscheinlich,
nur
ja.
Das große, also meiner Meinung nach eine der ganz großen Herausforderungen ist, im Unterschied zu vielen anderen Themen in der politischen Kommunikation oder gesellschaftspolitischen Fragen, ist die Distanz und das Thema nahe an jemanden heranzuholen, das sich anderswo abspielt. Also unsere Projekte, unsere gemeinsamen und die anderen Projekte, die wir unterstützen, sind im Regelfall recht weit weg oder zumindest schwer unmittelbar wahrzunehmen. Es ist oft über die Bande zu kommunizieren und zu erklären, und das ist schwieriger als andere Themen. Ja, die Gesundheitsversorgung
betrifft uns
im
alle.
Ort, die ja. Post, ob sie noch gibt im Dorf, ja oder nein, die Straße, über die man täglich fährt mit dem Auto, ob der Zug kommt oder nicht, das spürt man jeden Tag.
Da haben Sie vollkommen
recht. Und das ist einfacher zu kommunizieren.
Das stimmt. Das führt mich auch ein bisschen zur nächsten Frage. Können Sie vielleicht die Schwerpunktländer der ADA sagen und warum die das sind, ein bisschen?
Ja, also warum sie unsere Schwerpunktländer sind, ist einfach erklärt, weil sie im Dreijahresprogramm der Bundesregierung drinnen stehen. Das überlegen wir uns nicht so. Also ich bin am Anfang, wie ich letztes Jahr begonnen habe, einige Male gefragt, was ich so vorhabe und wie ich es anlegen werde und in welchen Ländern und welchen Themen. Das habe ich schnell erledigt. Das ist beschlossen und die
da
Bundesregierung.
Haben Sie quasi gar kein Mitspracherecht?
Wir sind beratend tätig natürlich in der Bundesverwaltung, nicht nur im Außenministerium, aber auch. Und das heißt, das Dreijahresprogramm, wenn das entwickelt wird, wird ja nicht in einem Kämmerchen beschlossen, sondern das ist ein recht breiter, umfassender Prozess, den federführend das Außenministerium leitet, aber wo natürlich unsere Expertinnen und Experten genauso eingebunden sind. Aber ganz grundsätzlich gibt es ja in der Entwicklungszusammenarbeit jetzt nicht so ad hoc und radikal schnelle Veränderungen. Also man wechselt
geht alles eher langsam, oder?
Aus guten Gründen. Ja. Also sagen, ein Land zu ändern, das ein Schwerpunktland ist oder ein Thema neu zu erschließen oder zu beenden, ist eine langfristige Entscheidung und es gibt gute Gründe dafür, dass man das auch sorgsam und wohl überlegt macht. Die Schwerpunktländer jetzt in Gruppen gedacht, also wir sind am Westbalkan tätig. Mit Büros in Kosovo und in Albanien. Wir sind sozusagen in der östlichen Partnerschaft in Moldau, in Georgien und in Armenien tätig. Dann im Kontext von fragilen Staaten im Nahen Osten mit einem Büro in Ramallah, im palästinensischen Gebiet. Und am afrikanischen Kontinent momentan mit Büros in Äthiopien, in Uganda und in Mosambik. Und zusätzlich ist auch Burkina Faso, wo wir zwar kein Büro haben, aber das ist nach wie vor ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit.
Also ich würde sagen, das ist eigentlich ganz schön viele Länder für ein kleines Land wie Österreich, in denen wir tätig sind. Und in Uganda haben wir ja gemeinsam seit vielen mehreren Runden bereits einen großen Rahmenvertrag miteinander, wo Gender Equality, Female Empowerment, also die Stärkung von Frauen, vor allem auch in wirtschaftlicher Hinsicht, Einkommensgenerierung, also ganz oben in der Zwischenzeit auf der Agenda stehen und wo wir, glaube ich, auch wirklich viele Erfolge miteinander schon nicht feiern, aber sehen können und auf das aufbauend auch, wie sich diese Rahmenverträge über die Jahre hinweg entwickelt haben, bis hin zur Einkommensgenerierung eben.
Ja, also ich gebe Ihnen recht, dass wir wahrscheinlich eher viel als wenige Schwerpunktländer haben. Das wird auch immer, glaube ich, natürlich vielfach diskutiert, ob man in den richtigen Ländern tätig ist und ob die Anzahl passt. Aber nicht ist sozusagen 0 oder 1 und weiß und schwarz, sondern das ist natürlich immer etwas, was für und wider hat. Und man ist, glaube ich, wohl beraten, wenn man sorgsam überlegt, ein Land neu zu starten oder eines zu verlassen und genauso thematisch. Also Sie haben ja auch Themen jetzt angesprochen. Ich würde auch nicht sagen, wir müssen jetzt die Erfolge nicht feiern, aber wir sollten sie in jedem Fall kommunizieren.
Ja, und sehen. Ja.
Und herzeigen und erklären, weil sonst versteht man ja nicht, warum wir tun, was wir tun.
Und das müssen wir auch unserer eigenen Zivilgesellschaft, beide Institutionen gut erklären, weil wir arbeiten immerhin mit Steuergeldern.
Genau.
Und von dem her, ich will gar nicht sagen, bemühen wir uns, sondern wir kommunizieren massiv darüber, was wir als CARE, wir sind halt heute bei CARE und ich bin für CARE zuständig, mit der ADA und auch in der Katastrophenhilfe mit Österreich gemeinsam tun. Also wir kommunizieren da eher sehr viel.
Ja, ich bin auch dankbar für jene Partner und Partnerinnen, die gerne und gut und viel kommunizieren. Nicht alle machen das wahrscheinlich gleichermaßen. Aber ich glaube, es geht über das Kommunizieren vom einzelnen Projekt und vom einzelnen Projekterfolg hinaus, weil damit erschließt sich ja noch nicht ganz, und Sie sagen es ja richtig, wir arbeiten nicht mit Spendengeldern, zumindest also in unserer Rolle als Bundesagentur, die Fördermittel vergibt, arbeiten wir mit Steuergeldern und da gibt es nicht nur so die Verpflichtung, auch aus der Verfassung, wie man mit Steuergeldern umzugehen hat, sparsam und wirkungsorientiert und zielorientiert, sondern da gibt es auch die Verpflichtung zu erklären, warum ist es im Interesse derjenigen, die uns diese Ressourcen zur Verfügung stellen, also die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler des Landes. Und das ist etwas anderes als eine Spende. Und ich glaube, das muss mehr sein als ein paar Zielzahlen oder Erfolge von einem einzelnen Projekt. Und wahrscheinlich beginnt es damit zu erklären, warum die Situation anderer Länder, anderer Regionen, die globalen Zusammenhänge eben auf unser Leben in Österreich eine Auswirkung haben.
Absolut, weil das hat, die Welt ist ein Dorf, das ist wirklich so geworden.
Genau.
Und es ist ja auch so, dass auch immer Spendengelder bei jedem Projekt, das wir haben, mitbeteiligt sind, weil natürlich jede Organisation, die entweder mit der ADA oder mit der Europäischen Union arbeitet, auch einen Eigenmittelanteil einbringt. Und insofern werden da die Privatspenden multipliziert mit den Steuerzahlerspenden. Und ich verstehe diesen Podcast unter anderem auch als ein ideales Mittel geradezu, jetzt nicht über ein einzelnes Projekt zu kommunizieren, sondern um über die ganze Sache mal zu sprechen. Und wir hatten vor kurzem den Chef von Care Uganda zu Gast in dem Podcast, der also auch erklärt hat, aus ugandesischer Sicht, warum dieser Rahmenvertrag, was der wirklich verändert hat und was er selber sieht, weil er ist auch schon viele Jahre damit beschäftigt, und was die Leute in Uganda sich dazu denken. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig und führt mich gleich zum nächsten Punkt, die lokalen Partner. Wie wichtig ist, oder aus Ihrer Sicht, wir arbeiten ja alle viele Organisationen zunehmend auch mit lokalen Partnern. CARE tut das schon lange und sehr intensiv. Wie wichtig ist es uns oder wie wichtig ist es auch Ihnen als ADA, dass lokale Kapazitäten aufgebaut werden? Und warum ist das so wichtig?
Ja, also uns als ADA ist es ja auch eines der zentralen Ziele der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, kann man auch im EDDA-Gesetz nachlesen, dass ja eine Kernaufgabe von uns ist, die Entwicklung unserer Partnerländer zu begleiten und zu fördern. Also es steckt sozusagen in unserem Urauftrag drinnen. Und ich glaube, da gibt es auch grundsätzlich viele positive Entwicklungen. Ein Teil unserer Förderungen ist ja letzten Endes auch darauf abgestellt, lokale Partnerinstitutionen und Organisationen zu stärken, weiterzuentwickeln, zu fördern, damit sie natürlich Aufgaben auch selbstständig wahrnehmen können und damit auch der Entwicklung des Partnerlandes beizutragen. Es ist, glaube ich, auch heute sicherlich anders als vor Jahrzehnten, was die Perspektive, die Sichtweise, die Expertise unserer Partner vor Ort betrifft. Also ich glaube, dieser Blickwinkel von früher, dass Entwicklungshilfe geleistet wird und wir machen halt dort etwas, was die dort brauchen, ist wahrscheinlich nicht komplett wegzuwischen und den wird es mancherorts sicherlich noch geben, aber es hat sich hier positive Entwicklungen in die richtige Richtung gegeben. Und das Ziel sollte ja nicht sein, dass wir Partnerländer dauerhaft begleiten und dass dauerhaft internationale Organisationen und österreichische zivilgesellschaftliche Organisationen vor Ort Aufgaben wahrnehmen, die ja vor Ort wahrgenommen werden sollen.
Absolut.
Und jetzt um es ein bisschen kritischer vielleicht auch zum Ausdruck zu bringen, ich glaube, das ist der Teil, der mir aber gleichzeitig in der Diskussion oft fehlt. Die Verantwortung meines Erachtens zumindest beginnt einmal zunächst vor Ort. Ja, sagen die lokalen Verantwortlichen, die Regierungen, die vor Ort tätig sind, die haben zunächst einmal die Verantwortung für ihr eigenes Land und für ihre eigene Bevölkerung und für die Herausforderungen, die sie dort vorfinden. Und das wird, glaube ich, relativ selten eigentlich in Diskussionen, zumindest die ich wahrnehme, angesprochen.
Da würde ich Ihnen durchaus recht geben. Sie sehen mich aber gar nicht erstaunt ob dieser Aussage, denn das ist etwas, das mehr und mehr, und CARE arbeitet halt vorwiegend mit institutionellen Geldern, das ist auch in unserer DNA, das ist etwas, das mehr und mehr laut eingefordert wird. Und ich finde es auch vollkommen richtig, dass wir als große NGOs das vielleicht in unserer Außenkommunikation nicht so stark bislang benutzt haben, hat auch damit zu tun, dass wir natürlich ohnehin, so gut wie überall, wo wir arbeiten, auf das Wohlwollen auch der jeweiligen Regierung angewiesen sind. Weil das wissen Sie genau wie ich. Wir können nur dort arbeiten, wo wir auch willkommen sind und wo das zugelassen wird. Und es ist, und ich glaube auch, das ist ein, das ist alles Work in Progress. Und natürlich, ich bin ganz bei Ihnen, die lokalen Regierungen sind die ersten Ansprechpartner und sehr viele lokale Partner arbeiten ja dann gerade auf dieser Bezirksebene und nehmen einfach Dinge wahr, die in einem Land wie Österreich halt staatlich geregelt sind. Ja. Also das ist ja eigentlich das, was wir tun. Wir helfen, Einrichtungen aufzubauen, die das Gemeinwohl im Blick haben und gar nicht, dass wir dort für ewig beschäftigt
genau,
sind.
Genau, weil das ist ja mit dem
das
Thema Nachhaltigkeit gemeint.
Das ist auch nicht das Ziel einer Organisation, dass wir für immer wo bleiben. Das ist nicht unser Ziel.
Ja, das ist gut zu hören. Ich weiß jetzt nicht, ob das alle Player in dem Bereich gleichermaßen sehen. Wir sehen das offensichtlich recht ähnlich. Ich glaube, gleichzeitig muss man sagen, es sind, sagen, wenn man jetzt so allgemein spricht über lokale Partnersituationen in Schwerpunktländern, so einfach ist es, glaube ich, oft nicht, weil die lokalen Voraussetzungen und Situationen sind halt gänzlich unterschiedlich. Das heißt, so ein Ansatz, der so ein One Size Fits All, wird nicht funktionieren. Ich sehe es aber sehr ähnlich, wenn es darum geht, wie man mit lokalen, regionalen Regierungen und gesamtstaatlichen Regierungen Im Idealfall, meine ich, ist es gut, wenn eine partnerschaftliche Zusammenarbeit möglich ist, weil da gibt es, glaube ich, auch zwei unterschiedliche Denkschulen. Die einen sagen, man sollte genau dort tätig sein, wo sagen die Lokalen und Regierungen ihre Bevölkerung sozusagen vernachlässigen und sich nicht darum kümmern. Und die anderen sagen, dort, wo gute Partnerschaft herrscht und wo die Dinge funktionieren, dort sollte man mehr machen. Ich gehöre eher zur zweiten Gruppe, weil ich glaube, diejenigen, die sich auch dafür interessieren, dass etwas weitergeht, dass man etwas schafft und dass auch Nachhaltigkeit passiert. Und mit Nachhaltigkeit meine ich jetzt, die Dinge, die in einem Projekt entstehen, die werden dann übernommen, fortgesetzt und haben mit einer Projektorganisation oder mit einem Fördergeber nichts mehr zu tun, sondern die laufen weiter, die werden ins Regelsystem übernommen. Das sind ja dann die wahren Erfolge von Entwicklungszusammenarbeit.
Und das ist der Idealfall
der Zusammenarbeit.
Genau, den wir uns alle wünschen. Und das, würde ich meinen, trifft eher zu auf sogenannte Entwicklungszusammenarbeitsprojekte. Also genau das, was die ADA mit Organisationen wie CARE implementiert. In der Katastrophenhilfe ist ein bisschen anders, finde ich, weil da geht es um das humanitäre Mandat, da geht es um Lifesaving. Da geht es aber in der Zwischenzeit auch darum, und ich nehme da an vielen offiziellen Meetings teil, wo gesagt wird, naja, durchschnittlich dauert heute eine Katastrophensituation 15 Jahre. Und es kann nicht sein, dass wir für immer dort bleiben und Menschen quasi an der Nothilfe 15 Jahre hängen lassen. Dann sage ich immer sehr deutlich, das ist aber nicht das Interesse von CARE, dass wir 15 Jahre wo bleiben, sondern das ist auch das Unvermögen aller Stakeholder, dass man Friedensprozesse einleitet und den Leuten ein Auskommen gewährt. Ja. Ich habe viel über das nachgedacht. Syrien ist sicher so eine Katastrophe, die uns seit 15 Jahren begleitet. Aber es ist schon davor auch Haiti zum Beispiel. Ich meine, es war 2019, das große Erdbeben. Es war damals schon klar, dass viele Leute nie wieder in ein normales Haus ziehen werden und dass die staatlichen Strukturen vollkommen entglitten sind, hat man jetzt gesehen von 2009 bis heute. Also es gibt wirklich sehr viele Katastrophen. Und das ist ja auch das, warum kein Geld mehr für ausreichend da ist, die 15 Jahre lang dauern. Und das, was wir unter Nexus sehen, ist schön und gut, aber sehr oft wird die dritte Dimension vergessen, nämlich die Friedensschließung, die einfach die Grundvoraussetzung ist, dass Menschen wo leben können.
Genau. Ja, das sehe ich auch ähnlich. Ich glaube, vielleicht kann man die Dinge nicht immer ganz voneinander trennen, Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe.
Immer weniger eigentlich.
Das fließt ineinander. Ich glaube, da gibt es ja auch unterschiedliche Perspektiven. Wann ist etwas noch Katastrophenhilfe? Ja. Weil Sie haben Syrien beispielsweise angesprochen. Ist das noch eine Form der Katastrophe, wenn etwas 15 Jahre eben ganz schwierige Lebensbedingungen mit sich bringt? Weil ich glaube, das, was man ursprünglich unter Katastrophe verstanden hat, mit Nothilfe, mit humanitärer Hilfe, mit Katastrophenfonds Österreich, dann sind das Venezuela, die Erdbeben, die Wirbelstürme, die Überschwemmungen.
Heute haben wir Polykrisen.
Genau, und die greifen aber ineinander, weil wenn ich eines unserer Schwerpunktländer hernehme, Mosambik, das ist es sowohl für uns ein Schwerpunktland der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit, aber das ist auch ein Land, das immer wieder von diesen Katastrophen, ob das jetzt Überschwemmungen, Dürre sind, betroffen ist. Und natürlich, wenn das eine nicht gut funktioniert, ist die Reaktion beim anderen auch nicht ausreichend. Und die Dinge, die sind wiederkehrend. Und man weiß eigentlich jetzt schon, jetzt ist gerade kurz eine Verschnaufpause, dann kommt wieder die Dürre, dann sind die Böden trocken, dann kommt wieder die Überschwemmung. Und das ist ein Teufelskreis eigentlich, in dem sich diese Länder befinden. Aber es wird ja oft genug auch erwähnt, wenn man in die Entwicklungszusammenarbeit investiert und bessere Strukturen vor Ort schafft, dann ist die humanitäre Hilfe nicht mehr in diesem Ausmaß notwendig und auch nicht so teuer, weil die humanitäre Hilfe natürlich viel kostspieliger ist als
siebenmal so viel,
der Euro, den man in die Entwicklungszusammenarbeit investiert.
Man sagt im Schnitt siebenmal so viel.
Ja, und ob es jetzt vier oder sieben oder
ist zehn egal, ist, ist,
es ist auf jeden Fall teurer.
Ja? Es ist deutlich teurer.
Und diesen Spruch, früh zu investieren, statt später zu reparieren, den kann man in vielen Politikbereichen anwenden. Aber in der Entwicklungszusammenarbeit gilt er ganz sicher.
Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir alle Stakeholder auch mit den jeweiligen politisch Verantwortlichen auch zusammenarbeiten, damit das auch verstanden wird. Weil nur weil wir das gerne möchten, passiert das ja noch nicht in Mosambik oder wo auch immer wir arbeiten.
Ja, aber unser Eindruck ist also gerade, und ich glaube in den Schwerpunktländern im Großen und Ganzen gilt das weitestgehend so, haben wir eigentlich ganz gute Voraussetzungen auch mit den Lokalverantwortlichen und den Regierungsverantwortlichen zu arbeiten. Natürlich ist man nicht überall einer Meinung. Nicht alles ist sozusagen so, wie man sich das vorstellt. Es gibt auch Kritik an manchen Bereichen, wo man arbeitet und warum das dort nicht besser ist, als man sich es vielleicht aus europäischer Perspektive wünscht. Aber im Regelfall haben wir eigentlich ein ganz gutes Auskommen mit den Verantwortlichen vor Ort. Und ich halte das für die bessere Variante, als sagen, trotzdem wo zu arbeiten und entgegen der lokalen Strukturen.
Absolut. Und gerade eben, wenn es um Entwicklungszusammenarbeit geht. Wir haben viele Krisen gleichzeitig und manche eskalieren. Und im Grunde genommen ist Venezuela auch aus einer großen Krise jetzt überlagert von einer Erdbebenkrise und wird auch in die nächsten Monate werden noch im Katastrophenmodus sein. Die Vereinten Nationen priorisieren, das war so irgendwie die Antwort. Es werden Regionen, Gebiete priorisiert, hyperpriorisiert. Machen wir es Österreich das auch? Überlegen wir uns auch, wo geben wir unsere Gelder hin, wenn eine große Katastrophe ist.
In der humanitären Hilfe einsetzt. Gut, da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, weil so zur Rollenverteilung bei der humanitären Hilfe ist es relativ klar. Über viele Jahre war die ADA eigentlich in dem Bereich des AKF, also des Auslandskatastrophenfonds, gar nicht involviert. Der war auch recht klein in den Anfangsjahren. Dann ist man sukzessive größer geworden, auch leider aufgrund von vielen Krisen und Katastrophen. Und dann sind wir stärker auch so als operative Agentur genutzt worden.
Genau.
Mittlerweile in den letzten 3-4 Jahren wird der Auslandskatastrophenfonds vollständig über die ADA abgewickelt. Aber das ist wirklich ein rein operativer Prozess. Die Bundesregierung beschließt,
das weiß ich,
legt
ja
auch fest das Budget und wer das umzusetzen hat. Und dann bekommen wir die Information und die Mittel dafür und schließen die Verträge. Aber das ist jetzt etwas, das wir jetzt nicht so mitgestalten. Natürlich sind wir wahrscheinlich auch wie in anderen Bereichen ein Informationsgeber. Wir haben unsere Auslandsbüros. Und ich persönlich, weil die Katastrophen leider Gottes natürlich eine Vielzahl sind und in weiten Teilen der Welt könnte man Hilfe leisten.
Ja.
Aber ich bin schon ein Freund davon, dass wir uns sehr stark auf das fokussieren, wo wir auch tätig sein wollen, weil die begrenzten Mittel sollen ja auch einen gewissen Hebel mit sich bringen. Und ich glaube, auch wenn man versteht, dass das Leid überall wahrscheinlich dramatisch ist, ob das Venezuela ist, ob das Jemen, Sudan, Syrien und so weiter ist, aber ich glaube, ein Stück weit dorthin zu fokussieren, wo man arbeitet, macht wahrscheinlich Sinn für einen kleinen Geber wie Österreich.
Also das ist in unserem Fall dann auch sehr stark die Ukraine, nehme ich an, auch aufgrund der räumlichen Nähe.
Ja.
Das ist der Nahe Osten, wo es auch viele Beziehungen hingibt. Aber natürlich ist der Sudan, wo auch andere Care sehr stark, sehr tätig sind, ist eine der großen Katastrophen derzeit.
Ja, also ich glaube, man soll es wahrscheinlich nicht ganz nur an den Schwerpunktländern festmachen, weil wir haben auch im Dreijahresprogramm nicht nur Schwerpunktländer, sondern Schwerpunktregionen auch definiert. Und natürlich ist die Situation eines Landes ja auch ausschlaggebend auf die Region. Das heißt, es kann ja auch ein Nachbarland eines Schwerpunktlandes Österreichs betroffen sein. Und das hat auch Auswirkungen auf unser Schwerpunktland. Also man muss natürlich immer über den Tellerrand hinausblicken. Und deshalb ist man beispielsweise im Sudan, Südsudan auch mit dem Auslandskatastrophenfondsrecht engagiert, tätig.
Genau.
Syrien ist jetzt auch kein Schwerpunktland, hat aber natürlich den Nahen Osten.
War auch der AKF schon.
Und es gibt natürlich Themen, die für uns auch zentral wichtig sind, jetzt über den geografischen Aspekt hinausgehend. Und gerade beim Katastrophenbereich, Sie haben es ja kurz angesprochen, was löst denn unfreiwillige Migration und Flucht aus? Mhm. Das ist in erster Linie Krieg, gewaltsame Konflikte, das ist ja der Hauptausschlaggeber und wahrscheinlich Naturkatastrophe und Klimawandel. Und das sind halt die Punkte, die dann Auslöser sind für etwas, das wir ja auch so nicht haben wollen.
Und das wir natürlich auch nur gemeinschaftlich bearbeiten können, weil die Klimawandelfragen wird ja nicht ein einziges Land lösen können, oder?
Ja, ich glaube, es gibt ja eigentlich, weil wir ganz zu Beginn darüber gesprochen haben, wie kann man die Arbeit der Entwicklungszusammenarbeit und die Dinge, die wir tun mit Projekten, mit Programmen, näher an die Menschen heranbringen. Ich denke, so schwierig vielleicht auch die letzten Jahre auch für Österreich waren, eigentlich waren sie günstig in dem Sinn, dass man besser erklärt, warum die Situation in anderen Ländern und in anderen Regionen auf unser Leben eine Auswirkung hat. Also es gab ja zahlreiche Beispiele, dass die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass die Situation in anderen Ländern auf uns maßgebliche Auswirkungen hat. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat gezeigt, das hat auf unser Leben in Europa, in Österreich Auswirkungen. Energiepreise, Nahrungsmittelversorgung und so weiter. Krieg im Iran, Straße von Hormuz, es hat Auswirkungen auf die Tanksäule in Österreich und
das alles praktisch hat Auswirkungen.
Das kann man, ein Schiff, das im Suezkanal quer steht, merkt man in Österreich, dass das Amazon-Packerl nicht mehr kommt. Mhm. Also es gibt ja eigentlich gerade in den letzten 6-7 Jahren sehr, sehr viele Beispiele, die zeigen, dass wir irrsinnig eng vernetzt sind. Österreich ist ja, es gibt ja auch Rankings für alles, es gibt auch für die Globalisierung ein prominentes Ranking von der ETH Zürich. Ich glaube, wir liegen dort auf Platz 6 oder 7 ungefähr, Österreich. Das heißt, wir sind ein hochglobalisiertes Land.
Wir sind schon lange keine Insel mehr.
Wir sind sicher keine Insel, aber wir sind auf jeden Fall irrsinnig global vernetzt. Und das klingt vielleicht nach einem Schlagwort oder nach einem politischen Wort, aber ist ja völlig losgelöst jetzt von Politik. Man merkt es selber, ja, also dass etwas, was woanders passiert, also das sprichwörtliche Sackreis in China, wenn der Umfeld, den merken wir.
Das interessiert uns doch.
Ja. Und ich finde, das ist eigentlich eine Chance auch für unseren Themenbereich, ein bisschen die Dinge besser zu erklären, weil es gar nicht so kompliziert ist und sollte eigentlich ein bisschen mehr Verständnis auch für unseren Aufgabenbereich bringen. Und da geht es jetzt gar nicht um das einzelne Projekt und um das einzelne Fördergeld, aber dass internationale Partnerschaften, Zusammenhänge, Beziehungen relevant sind für unser Leben, ob wir wollen oder nicht.
Und dass es auch wichtig ist. Und da würde mich dann auch interessieren, aber das führt jetzt leider zu weit, was ist da das Fremdbild und das Eigenbild der Österreicherinnen und Österreicher, wenn Sie sagen, wir liegen auf Platz 6 als hochglobalisiertes Land. Bin mir nicht sicher, wenn wir eine Umfrage machen würden, ob das so gesehen werden würde.
Wahrscheinlich wird es nicht so gesehen und wahrscheinlich die zweite Antwort, das wollen wir auch nicht.
Genau,
ja, weil das hat ja auch irgendwie ein Image, das Wort Globalisierung. Das ist ja nicht
jetzt hat es ein Faktum, Image. Wie ich studiert habe, war es was Positives.
Genau, und jetzt ist es vielleicht was Schlechtes, aber das ist ja weder das eine noch das andere, sondern das ist ein Faktum. Also sagen, man kann, also dieses Ranking zum Beispiel ist nach Kategorien geclustert und dann.
Wer ist der Platz 1, wissen Sie das? Nur was mich interessiert.
Weiß ich nicht, außer ich glaube die Niederlande vielleicht.
Also auch ein relativ kleines Land.
Aber ich bin nicht ganz sicher, wer jetzt auf Platz 1 liegt. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nichts, was man sich wünscht oder nicht wünscht. Und es ist ja logisch, dass eine ganz stark exportorientierte kleine Volkswirtschaft im Zentrum eines Kontinents, landlocked, Teil der Europäischen Union, nicht autark funktioniert. Ja? Kein Land der Welt ist autark und wir haben wenig Voraussetzungen. Wir haben keinen Hafen, keine Bodenschätze. Wir leben vom Tourismus, vom Export, von der schönen Natur, von Kultur und so weiter. Das funktioniert gar nicht anders. Und wir importieren auch vieles, von dem wir heute leben und uns daran erfreuen. Und das funktioniert auch nur.
Selbstverständlich ist für uns alle.
Das funktioniert ja nur, wenn die Stabilität, also das ist auch dieses Win-Win. Also wenn es anderen gut geht, dann geht es uns ja letzten Endes auch besser, weil ob das jetzt Märkte sind im wirtschaftlichen Kontext gedacht, Sicherheit, Fragen von Kriminalität, Migration und anderen Themen. Sie haben Klima angesprochen. Das sind ja alles Themen, die interessieren uns ja in Wirklichkeit auch.
Und die betreffen uns auch.
Und wir vermitteln es wahrscheinlich falsch oder nicht ausreichend, könnte ich mir vorstellen.
Oder wir nehmen es nicht ausreichend zur Kenntnis. Das ist sicher auch ein Teil der Erzählung.
Und wir arbeiten vielleicht jetzt in einem Themenfeld, wo das tagtäglich auch unsere Aufgabe ist. Wir lesen viele Berichte, Studien.
Das würden wir nicht in dem Bereich sein, in diesem Ausmaß tun. Das muss
Menschen
man ehrlich
ganz
sagen.
Job ganz und genau. Und auch andere Interessen. Sind von 6 in der Früh, 7 in der Früh bis am Abend mit ganz was anderem beschäftigt und da legt man sich vielleicht am Abend dann auch nicht mit der 200-seitigen Studie zu Umwelteinflüssen im südlichen Afrika aufs Sofa.
Aber vielleicht mit unserem Podcast von Care in Action, da kann man jede Menge interessanter Sachen erfahren. Jetzt zum Schluss, ich höre immer positiv auf und mit ein bisschen was Persönlichem. So, wenn Sie sich so die Weltlage anschauen, plus Ihren Job natürlich, machen Sie sich Sorgen oder sind Sie ein unverbesserlicher Optimist? Oder wieder noch?
Ich habe zuletzt mal einen schönen Spruch gehört. Ich bin ein persönlicher Optimist und ein institutioneller Pessimist. Fand ich ganz nett. Also ich bin eher ein optimistischer Mensch und ich schaue gerne nach vorne und sage, die Herausforderungen, die es gibt, die gibt es nun mal. Ich glaube, wir beschäftigen uns und auch wir als ADA und meine Arbeitskollegen und ich und wir diskutieren über so viele Dinge, die man wirklich nicht ändern kann, die man auch ein Stück weit so nehmen muss, wie sie sind. Also man kann jetzt über Kriege und Präsidenten von verschiedensten Staaten durch Tag und Nacht diskutieren. Und natürlich hat das Einfluss darauf, was beispielsweise im Weißen Haus entschieden wird oder was in der Straße von Hormuz passiert. Aber wir können jetzt den ganzen Podcast 1,5 Stunden drüber diskutieren und es ändert nicht viel. Oder wir besinnen uns auf die Dinge, wo man Einfluss nehmen kann und wo man etwas verändern kann. Und das ist mir viel näher. Und ich bin auch ein Freund irgendwie von vielen kleinen Schritten und nicht vom großen Sprung zu träumen. Also der große Sprung vorwärts, der ist schon mal irgendwo woanders vor Jahrzehnten schiefgegangen. Mhm. Aber die vielen kleinen Schritte, die man immer setzen kann, die sind, glaube ich, auch motivierender. Und ich glaube, wenn man viele kleine Erfolge hat, gab einmal eine schöne Werbung, oder was wären die großen Erfolge ohne die kleinen? Mhm. Und das ist das, woran ich mich ein bisschen motiviere. Und manchmal muss man halt sich dann auch abputzen und am nächsten Tag wieder neu starten.
Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich hoffe, dass wir auch gemeinsam noch viele kleine und auch größere Erfolge haben werden. Ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen mit der Ada bedanken. Sie war ein ganz wunderbarer Podcast-Gast heute bei uns. Bernd Brünner von der Austrian Development Agency. Vielen Dank. Und liebe Hörer und Hörerinnen, machen Sie mit uns die kleinen und großen Schritte. Und vergessen Sie nicht, nächste Woche gibt es wieder eine neue Episode von Care in Action. Bis dahin, alles Liebe.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.